Crazy Sexy Wechseljahre, der für Sie Podcast von und mit Angela Löhr.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Crazy Sexy Wechseljahre. Unser Thema heute lautet Trennung vom Lebenspartner, wie Loslassen gut gelingen kann. Mein heutiger Gast ist Gestalttherapeutin, systemische Paar- und Familientherapeutin und Coach und sie hat sich auf unser heutiges Thema gute Trennungen spezialisiert und begleitet Menschen durch schmerzhafte Trennungsprozesse. Sie weiß, welche Phasen bei einer Trennung durchlaufen werden und wie Mann oder vielmehr Frau aus Trennungskrisen gestärkt hervorgehen kann. Ihr Buch, Die sieben Phasen des Loslassens, über das wir gleich auch sprechen werden, ist ganz frisch auf dem Buchmarkt und ich freue mich riesig, dass die Autorin heute hier ist. Herzlich willkommen, liebe Dorothea Beermann.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Erstmal herzlichen Glückwunsch zum ersten Buch. Es ist das erste Buch, oder?
Ist das erste Buch, vielen Dank.
Genau, also ich als Buchautorin muss das, als Buchcoach auch, muss das ja immer fragen, so wie geht's dir als frisch gebackene Buchautorin und wie war es, als du das Buch, dein Buch das erste Mal in den Händen hieltest?
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen surreal gewesen, weil man hat so lange geschrieben und sich so lange vorbereitet und mit dem Lektorat alles ausgefeilt und dann plötzlich ist es da und man kann es gar nicht fassen. Also ich war tatsächlich sehr glücklich und ich habe auch eine dicke, fette Party gemacht.
Das ist gut, das finde ich sehr, sehr gut. So soll das sein. Es ist auch ein ganz, ganz tolles Buch geworden. Ich habe es auch hier, ich durfte auch schon reinschauen. Wir kommen später nochmal auf dein Buch zu sprechen. Lass uns mal direkt ins Thema einsteigen. Von der Paartherapeutin zum Trennungscoach. Du bist ja eigentlich Paartherapeutin. Mhm. Warum beschäftigst du dich als Paartherapeutin, wo man ja davon ausgeht, dass du dich mit den Menschen beschäftigen möchtest, die das mit ihrer Beziehung nochmal versuchen möchten, mit Trennung. Wieso ist es ausgerechnet die Trennung geworden?
Genau, also bei mir war es so, also ich bin selber Scheidungskind und meine Eltern haben sich getrennt, als ich sieben Jahre alt war und das war eine sehr unschöne Trennung und die haben sich auch um mich gestritten vor Gericht, also ums Sorgerecht und ich musste mich immer entscheiden, wo ich hin wollte und bei wem ich sein sollte und wollte. Und das hat mich doch ziemlich beschäftigt in der Kindheit und Jugend. Und als Erwachsene, ich war dann 15 Jahre im Tourismus tätig und viel im Ausland. Und irgendwann habe ich gedacht, ich werde Paartherapeutin, damit ich alle Beziehungen retten kann. Vor allen Dingen die Beziehungen, wo es Kinder gibt, damit die das nicht erleben müssen, was ich erlebt habe. Weil ich habe auch gemerkt, als erwachsene Frau, das mit den Beziehungen, das wollte auch nicht so richtig werden. Und ich habe dann doch sehr viele Stunden beim Therapeuten verbracht, bis ich irgendwann mal tatsächlich die Liebe meines Lebens kennengelernt habe, mit der ich übrigens immer noch zusammen bin. Und dann war ich Paartherapeutin und habe mich enthusiastisch in die Arbeit gestürzt mit einem riesen Handwerkskoffer. Und wer kam dann zu mir in die Praxis? Das waren dann Paare, die sich trennen wollten. Und nicht nur eins, sondern ein Paar nach dem anderen. Und ich dachte, was ist denn das? Und was mache ich jetzt mit denen? Und da fehlten mir so die speziellen Tools. Und dann habe ich gedacht, das passt doch eigentlich zu deiner Geschichte. Du kannst was erzählen. Also du kennst es von früher. Und mein Mann war auch schon mal verheiratet. Also wir sind Patchwork, also viel Persönliches. Aber auch berufliches Interesse. Und dann habe ich mich zum Trennungscoach ausbilden lassen. Und ich finde auch, es gibt viel zu wenig Angebote für Trennende. Also es gibt dann eine Mediation. Vorher gibt es natürlich die Paartherapie. Und ich fand aber so für die emotionale Verarbeitung von Trennung gab es sehr, sehr wenig oder so gut wie gar kein Angebot. Und diese Lücke wollte ich dann füllen.
Also aus der eigenen Geschichte über die Klienten, die das Universum dir vor die Füße gespült hat und dann der Marktbeobachtung, weil du gesehen hast, da gibt's auch gar nicht viel Menschen, das ist ja auch ein spannendes Thema und das sind ja einfach Menschen, die Hilfe brauchen, ne? Das sind Menschen, die alleine gelassen werden, weil ich meine, sich zu trennen und loszulassen ist ja nie leicht. Auch eine Beziehung zu führen ist nicht immer leicht, aber sich dann zu trennen, final zu trennen, ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Und wenn Trennung so, ich sag mal, in unserem Alter passiert, und das, wir sind auch im Alter der Hörerin, ich darf das verraten, ich weiß das, dann ist es meist ja auch nach langjährigen Beziehungen. Und da trennt man sich ja nicht einfach mal ebenso. Was sind so aus deiner Erfahrung nach die Anzeichen dafür, dass eine Trennung die einzig gute, so vielleicht die richtige Option ist?
Also wie du schon sagst, das ist überhaupt keine leichte Entscheidung und ich kriege mit, dass sich weder die jungen Leute noch erst recht nicht die Frauen gerade in unserem Alter damit leicht tun, so eine Beziehung aufzulösen, auch wenn sie vielleicht schon lange leiden oder es ihnen nicht mehr gut geht. Und ich glaube, dass so dieses, man sagt ja Gray Divorce, also diese späten Trennungen in einer Phase passieren, wo man selber vielleicht noch mal im Umbruch ist. Also da gehen die Kinder aus dem Haus, da tritt man vielleicht schon ins Rentenalter ein oder man orientiert sich noch mal umberuflich. Also das ist so eine Phase, kann man vielleicht vergleichen, wie wenn man nach dem Studium oder nach der Ausbildung in eine neue Stadt geht und noch mal neu anfängt. Und wenn ich dann merke, dass zum Beispiel unsere Rollenverteilung, die ich bisher hatte mit meinem Mann, so ich kümmere mich vielleicht dann doch mehr um die Kinder oder habe mich mehr gekümmert und der Mann doch eher ist fürs Finanzielle zuständig, diese Rollen oder je nachdem, wie die Rollen auch verteilt sind, das stimmt plötzlich nicht mehr und es passt auch nicht mehr. Also wenn ich merke, zum Beispiel so ein Anzeichen ist so eine schleichende Unzufriedenheit, wenn ich immer mehr merke, so ich bin nicht mehr zufrieden, vielleicht auch nicht mit mir selbst, mit meinem Aussehen, aber auch insgesamt, also so ein unzufriedenes, unglückliches Gefühl, wenn ich anfange, mich zurückzuziehen, immer ein sicheres Zeichen, dass vielleicht eine Trennung anstehen könnte, auch körperlich. Also ich kriege das ganz viel von meinen Paaren in der Praxis, dass ich höre, ja, mein Partner hat sich so zurückgezogen. Und das waren so die ersten Anzeichen, aber die wollte ich nicht sehen. Also wenn ich mal mehr so die Beziehung in Frage stelle.
Mhm. Und das ist ja was ganz Klassisches, was du beschreibst, was in den Wechseljahren bei vielen Frauen tatsächlich auch passiert. Also nicht, dass sie sich jetzt trennen und um Gottes Willen, versteht uns bitte nicht falsch, liebe Hörerin. Wir sind nicht dafür hier irgendwie, dass alle Frauen sich trennen sollen, die vielleicht mal so ein bisschen Beziehungsprobleme haben. Aber es macht natürlich was mit einem, wenn so man das eigene Lebensmodell vielleicht tatsächlich mal auf den Kopf stellt, wenn man, weil die Kinder aus dem Haus sind, das Empty Nest Syndrom, also das leere Nest ist vielleicht ein Begriff und die klassischen Rollenverteilungen, die du eben genannt hast, dann nicht mehr so hundertprozentig passen. Und wenn sich dann, also wenn ich dich richtig verstehe, wenn sich dann so die Lebensmodelle, so von jetzt an, mein Lebensmodell muss ja nicht von Anfang bis Ende des Erwachsenenlebens so sein, wenn die auseinanderdriften, wenn das nicht mehr zusammenpasst, das ist dann so ein Zeichen dafür, dass man doch mal ernsthaft reden sollte?
Genau, also wenn ich zum Beispiel merke, dass ich mich nicht mehr so für meinen Partner interessiere, also wenn ich nicht unbedingt gleich alles mit ihm teilen möchte, ihm sofort erzählen, wenn irgendwas Neues passiert ist oder er, wie soll ich sagen, einfach nicht mehr so der Lieblingsmensch ist. Also wenn ich lieber mit meiner Freundin rede oder mit einer Kollegin oder vielleicht auch mit meiner Tochter. Und also dieser Rückzug ein Stück weit Desinteresse, aber vielleicht hat man sich wirklich auch mit der Zeit auseinandergelebt oder sich auch entfremdet. Und man hat es nur nicht gemerkt, weil beide so beschäftigt waren, eben mit Kindern oder mit Karriere, mit anderen Dingen des alltäglichen Lebens. Und plötzlich fällt da so ein Druck weg, auch der finanzielle Druck. Also die Kinder sind vielleicht noch in der Ausbildung oder irgendwann fertig mit dem Studium. Und dann kann ich mich nochmal neu orientieren und auch neu finden. Und dabei ist die Frage, wie matcht das jetzt, wie du vorhin auch gesagt hast? Ne? Sind die Ziele noch vereinbar? Oder oft ist es ja auch so, dass sich einer von beiden weiterentwickelt und sich persönlich auch weiterentwickelt. Und wie ist es dann mit dem Partner? Kommt er dann da hinterher? Und schaut man dann noch in die gleiche Richtung und hat richtig Lust, was zusammen zu machen? Oder ist es eben im immer mehr so, dass man sein eigenes Ding machen möchte und den Partner nicht unbedingt dabei haben möchte, zum Beispiel.
Und da gibt's dann natürlich ganz viele Modelle, wie man auch sein eigenes Ding machen kann und trotzdem die Beziehung am Leben erhält.
Absolut.
Das ist die eine Geschichte. Aber das, was ich sehr interessant fand, ja auch in unserem Vorgespräch schon wirklich intensivst auch hatten, ist dieses Thema, dass Frauen sich gestatten dürfen, sich zu trennen, also wirklich auch, oder nicht, vielleicht nicht gleich zu trennen, sondern vielleicht erstmal über ein Lebensmodell alleine nachzudenken, kann man das so sagen?
Ja, das ist eine schöne Formulierung, weil ich finde, diesem einer Trennung sollte immer so ein Klärungsprozess vorausgehen. Das biete ich zum Beispiel auch bei meinen Coachings an, weil manche sind sich halt einfach sehr, sehr unsicher. Die haben vielleicht auch schon jemand Neues kennengelernt und sind nicht sicher, soll ich mich da jetzt darauf einlassen oder bleibe ich lieber bei meinem Gewohnten? Aber auch ohne eine neue Liebe finde ich, dass es sehr viel Sinn macht, wirklich bei sich selbst zu gucken. Ich hatte ja vorhin diese Unzufriedenheit erwähnt, die viele dann empfinden, oder auch tatsächlich so körperliche Symptome, Unwohlsein. Plötzlich habe ich, wir haben natürlich auch diese Menopause zu durchlaufen, die ja auch mit Stimmungsveränderungen zu tun hat. Aber wenn ich mich dann wirklich frage, wie geht es mir noch mit meinem Partner? Wie glücklich bin ich mit dem? Wie fühle ich mich, wenn der im Raum ist? Bin ich froh, wenn er da ist? Oder bin ich vielleicht eher froh, wenn er auch weg ist? Und ich muss wirklich gucken, diese Unzufriedenheit, was liegt vielleicht auch bei mir? Also wie zufrieden bin ich mit mir? Habe ich vielleicht zugenommen? Bin ich nicht zufrieden mit meinem Körper oder auch mit dem, was ich beruflich mache, damit sich das nicht so vermischt. Weil manchmal projiziert man eben auch die eigene Unzufriedenheit in die Partnerschaft. Und wenn man dann so einen Klärungsprozess durchgemacht hat, ich habe da in meinem Buch so auch so Fragen, die ich da so vorschlage, dann kann ich gucken, das ist ja sehr rational, was sagt mein Herz, was sagt mein Bauch, das ist ja eine super wichtige Entscheidung. Und wenn ich dann zu dem Schluss kommen, das Negative überwiegt, dann darf ich mich auch trennen. Und ich glaube, dass es gerade, also wir Frauen sehr viel reflektieren, bevor wir die Beziehung verlassen, dass wir uns oft auch nicht die Erlaubnis geben, uns zu trennen. Also auch lange in unglücklichen Beziehungen bleiben, obwohl wir eigentlich lieber gehen wollen.
An der Stelle finde ich Statistik dann ganz interessant. Du hast eben schon erwähnt, die Grey Divorces, also die grauen Scheidungen, wenn wir das nochmal übersetzen und erklären wollen. Und da gibt es tatsächlich einen Anstieg, hast du mir erzählt.
Genau. Also seit Anfang der 90er Jahre haben sich die Anzahl der Scheidungen nach der Silberhochzeit fast verdoppelt. Also heutzutage ist jeder sechste Scheidungsfall ein sogenannter Grey Divorce. Und wir erleben das ja auch so ein bisschen in der prominenten Landschaft. Also dann trennen sich die Gottschalks, die so nach außen immer so glücklich waren, oder ein Bill Gates, jetzt der gute Hollywood, dann nochmal der Kevin Costner, wobei da hat sich eher die Frau getrennt. Und das fand ich jetzt so ein bisschen schade, auch bei den Gottschalks. Ich hätte es eigentlich gut gefunden, wenn die Frau sich getrennt hätte, weil so bedienen die beiden immer noch so ein bisschen das Klischee, der reiche ältere Mann findet sofort eine jüngere Frau und sie bleibt irgendwie zurück. Also er hat das ja, glaube ich, entschieden.
Ich muss gestehen, dass ich da nicht so drin stecke, aber das sind ja die Stereotype, ne? Also die klassischen Schubladen eben auch, die da bedient werden. Und ich finde es einfach wichtig auch zu sagen, hey, auch wir Frauen dürfen drüber nachdenken, auch wir Frauen dürfen uns das Recht nehmen, weil es ist unser Leben und gehen wir mal davon aus, wir haben nur das eine, dann ist es natürlich eine ganz wichtige Entscheidung, jetzt vielleicht so in der Lebensmitte auch mich zu fragen, wie ist das mit den Personen um mich herum, mit den Menschen und auch mit dem Lieblingsmenschen, ist er noch der Lieblingsmensch? Die Formulierung fand ich eben auch sehr schön bei dir. Und das heißt, Grey Divorces, wo du das jetzt erklärt hast, heißt nicht, und bei Grey kann man ja auch so irgendwie an die Ü70 Menschen oder so denken, sondern da geht es wirklich darum, wie lange man zusammen ist. Also Silberhochzeit 25 Jahre,
genau.
Und danach ist die Scheidungsrate enorm angestiegen.
Ja, also insgesamt sinkt ja die Scheidungsrate ständig und stetig, und die Anzahl dieser späten Trennungen und Scheidungen, die steigt tatsächlich. Also manche Paare, die lassen sich ja nicht scheiden, die trennen sich nur, weil eben auch diese finanziellen Aspekte immer eine Rolle spielen. Und oft ist es ja doch so, dass wir Frauen dann beruflich zurückgesteckt haben, vielleicht nicht ganztags gearbeitet haben, sondern nur halbtags. Und um dem Mann den Rücken frei zu halten und eben finanziell nicht so frei sind. Also man weiß auch aus Statistiken, dass die bildungsstarke Schicht, also die bildungsstarken Frauen, sich sehr viel eher trennen, also diese finanzielle Freiheit auch haben. Und wenn es jetzt zum Beispiel ein gemeinsames Haus gibt oder auch gemeinsame Kinder, da tun sich tatsächlich auch ältere Paare schwer, sich zu trennen, dann ist die Hürde doch sehr viel größer.
Und nun kann man Trennung ja oder sollte man Trennung wahrscheinlich auch von zwei Richtungen betrachten. Also die Frage ist ja, bin ich derjenige, der sich trennt oder bin ich derjenige oder diejenige, wo mein Partner jetzt zu mir kommt und sagt, du Schatz, ich möchte mich trennen, ich möchte mich scheiden lassen, das funktioniert mit uns nicht mehr. Werden denn aus deiner Erfahrung, oder gibt es da auch Statistiken, das weiß ich gar nicht, Trennung eher vom Mann oder eher von der Frau ausgesprochen?
Also Trennungen werden gerade im älteren Alter, also über das wir jetzt hier sprechen, oft öfters von den Frauen ausgesprochen. Es ist so, dass tatsächlich dieses Klischee so ein bisschen auch in meiner Praxis vorkommt, dass die Männer sich häufiger trennen, wenn sie jemanden Neuen kennengelernt haben. Sind wir schon so ein bisschen bei den Trennungsgründen. Wollte ich noch gar nicht hin, aber es kommt jetzt einfach
nur. Ja, das ist gut, das passt, wie es kommt.
Und die Frauen tatsächlich sich trennen und weil sie unzufrieden, unglücklich sind und erstmal eine Zeit lang mit sich in Klausur gehen und erstmal gucken, was war da überhaupt los, bevor sie sich in die nächste Beziehung stürzen. Also ich sag mal, dass die Angst vorm Alleinsein ist immer da. Also auf beiden Seiten, aber bei Männern, und gesagt, das ist auch meine praktische Erfahrung, ist es oft so, dass sie sich erst lösen, wenn eine neue Person, eine neue Liebe da ist.
Und das sind dann wahrscheinlich auch schon die zwei Hauptgründe für Trennung. Entweder ein Partner hat sich neu verliebt oder ein Partner ist mit der Beziehung einfach nicht mehr glücklich und stellt sich was anderes vor, hat ein anderes Lebensmodell für sich entwickelt.
Ja, also die man hat ja viel oder ist noch dabei zu forschen, was sind die häufigsten Trennungsgründe. Und bei diesen späten Trennungen ist tatsächlich dieses Gefühl des Entfremdetsein vom anderen. Also dass man feststellt, ich habe so viele Jahre neben jemandem gelebt, aber wir haben gar nicht richtig zusammengelebt, sondern jeder hat so sein Ding gemacht und es gab wirklich wenig Gemeinsamkeiten, wenig auch jetzt gerade im späteren Alter Ziele, wo man gemeinsam darauf hinarbeiten kann, Dinge, die einem Spaß machen zusammen, sondern es war eher so ein, ja, wie gesagt, so ein Nebeneinander herleben. Und das sind so die häufigsten Gründe. Und natürlich auch, wenn sich jemand, wenn jemand fremd geht, eine Affäre hat, man weiß aber, das ist nicht der Hauptgrund. Also für Trennung.
Also das Vertrauen kann zwar mal geschwächt sein, aber das ist nicht der Hauptgrund, dass sich dann getrennt wird.
Genau, manche Paare finden dann auch wieder zusammen und sogar besser zusammen. Also das kriege ich auch häufiger mit, natürlich mehr so noch in meiner Arbeit als Paartherapeutin. Also das möchte ich auch nochmal sagen an der Stelle, dass ich auch finde, egal wie alt man ist, es lohnt sich immer an der Beziehung zu arbeiten, wenn man viel zusammen erschaffen hat und aufgebaut hat und viel zusammen erlebt und durchgemacht, dann lohnt es sich doch wirklich auch nochmal zu gucken, mit externer Hilfe, was kann ich tun, um meine Beziehung vielleicht zu beleben, auch im körperlichen Sinne, Intimität, das muss nicht immer Sexualität, aber auch Sexualität ist ja bis ins späte Alter möglich. Und das ist eben der Unterschied zu früher, da waren wir mit 60 oder mit dem Beginn der Menopause alt. Und heute gibt es tolle Tipps, wie zum Beispiel in eurem tollen Podcast, wie man sich Unterstützung holen kann für den Körper, was man sich Gutes tun kann und Hormon-Yoga und ich weiß nicht was. Also es ist möglich, bis ins späte Alter noch happy zu sein. Und da ist dann die Frage, wo ist die Liebe geblieben, wo ist die Leidenschaft geblieben und warum nicht dem Partner dann vorschlagen und sagen, bevor wir uns trennen, lass uns doch wirklich nochmal gucken, wie wir unsere Beziehung wiederbeleben können und aufbessern.
Das ist ganz schön, dass du das sagst, weil das zeigt, dass dein Herz schon auch daran hängt, Beziehungen möglichst zu kitten und wieder zu liebevollem Miteinander zu machen, auch wenn du, was ich ganz toll finde, wirklich Menschen dabei begleitest, wenn sie sich dann entschieden haben, sich zu trennen. Wie ist das, wenn ich mich aktiv trenne, wenn ich zu meinem Partner gehe und sage, ich finde, das passt nicht mehr, ich möchte, dass wir uns trennen, ist das für mich nicht sehr viel leichter, als wenn mein Partner zu mir kommt und sagt, du, das ist vorbei mit uns? Würde man ja so denken, ne, dass das ja, wenn ich das selbst entscheide, dann bin ich da auch ziemlich schnell durch, weil dann habe ich mir ja vorher schon Gedanken gemacht.
Es kann sein, dass die Person, die sich aktiv trennt, trotzdem einen längeren Prozess durchmacht, sich zu lösen. Weil eine Beziehung immer eine sehr starke Bindung ist, auch wenn sie negativ war. Auch eine negative Bindung ist eine starke Bindung. Aber du hast völlig recht, die Person, die sich entscheidet, die Beziehung zu beenden, ich sage bewusst nicht verlassen, weil ich finde, das hat sowas Täter-Opfer, sowas Kindliches. Also ich finde, wir Erwachsenen, wir trennen uns oder wir beenden die Beziehung, aber wir verlassen uns doch nicht. Also ich mag immer das Wort nicht so gerne. Also die Person, die sich aktiv trennt, der geht's in der Regel ein bisschen besser. Also die hat tatsächlich schon überlegt, wie sieht das Leben ohne meine Partnerin aus? Was möchte ich Neues entdecken? Da gibt's vielleicht auch schon jemand Neues. Und die Zeit, meistens gibt's eben einen zeitlichen Unterschied. Also ich habe mich schon länger damit beschäftigt. Und die andere Person, die eben vielleicht unfreiwillig getrennt wird, die tut sich doch sehr viel schwerer, weil dieses Gefühl, abgelehnt zu werden und zurückgewiesen zu werden, ist sehr, sehr schmerzhaft und heftig. Und wie du auch vorhin gesagt hast, die Realität ist ja nicht oft, dass ein Paar sagt, okay, wir trennen uns beide. Ah, alles klar, ja, wir trennen uns, natürlich. Das ist eine gute Entscheidung, sondern es gibt in der Regel eine Person, die Trennung vorantreibt und die sich trennen möchte und es nachher auch tut, und die andere Person, die zurückbleibt und die Trennung nicht möchte. Und das ist erstmal ein Teil der Tränen, bis nachher ein Neuanfang für beide wieder möglich ist.
Und du begleitest die Menschen ja dann auch nicht als Paar, wenn es um Trennungen geht, sondern du begleitest die einzeln. Wie läuft das dann ab? Was machst du mit den Menschen, wenn sie zu dir kommen? Also wie muss man sich das vorstellen? Was sind also die wichtigsten ersten Schritte? Weil sie ja wahrscheinlich auch ähnlich sind mit dem, wenn ich ganz alleine so in diese Selbstreflexion gehen möchte.
Das ist so, wobei ich auch wirklich erstmal höre, was braucht die Person? Also da sind wir in der Phase 1 des Loslassens, die ich genannt habe, den Schock der Trennung überwinden, weil ich festgestellt habe, dass fast alle Menschen erstmal so eine Art Schockphase durchlaufen. Auch wenn man, also es ist was anderes, über Trennung zu reden, als sich tatsächlich dann zu trennen. Und wenn der Partner dann ausgezogen ist und vielleicht schon ein neues Leben anfängt mit jemand anders oder überhaupt sich getrennt hat, dann kommt diese Schockphase, in der erstmal gar nichts geht und viele Menschen fallen in ein ganz tiefes Loch. Und meine Hauptaufgabe besteht darin, so sehe ich das zumindest, erstmal zu gucken, was braucht die Person? Also welche Art von Hilfe muss man sich vielleicht erstmal aus dem Verkehr ziehen eine Weile, sich mal auch mal krank schreiben lassen? Braucht es eine ärztliche, therapeutische Begleitung? Weil man unterschätzt das, was das mit einem macht, wenn man sozusagen, jetzt kommt wieder das Wort, verlassen wird. Dann laufen wirklich so Programme ab bei uns in unserer Biologie, in unserem Gehirn, wo es darum, es fühlt sich so an, als würde es um Leben und Tod gehen. Und dann ist man nicht mehr sich selbst, also man ist völlig, man flippt völlig aus, man entweder fängt man an zu schreien und zu toben oder andere Menschen ziehen sich erstmal völlig zurück, Decke über den Kopf und wollen überhaupt nicht mehr aus dem Haus gehen. Und das ist doch ein großer Ausnahmezustand und ich finde, das wird zu wenig gewürdigt. Ja, ich habe gerade von einer Klientin gehört, die sagte, ah, ich habe so viel Glück, mein Chef, der weiß von meiner Trennung, die hatte eine Führungsposition. Und der lässt mich gerade so ein bisschen in Ruhe. Also oh, wow. Das Umfeld.
Wie rücksichtsvoll.
Genau, fand ich jetzt auch toll, höre ich nicht so oft. Und deswegen sage ich auch, manchmal muss man sich rausziehen. Also es geht erstmal in so einem Erste-Hilfe-Programm. Man sollte sich nicht zu sehr einigeln. Es sollte zumindest einmal am Tag eine Freundin anrufen und fragen, wie geht es dir, was brauchst du? Am besten vorbeikommen, Top-Suppe kochen und gucken, dass der Mensch überhaupt was isst. Weil oft ist es so, dass man tatsächlich so Traumasymptome hat, dass man nicht mehr essen kann, nicht mehr schlafen kann, dass man Angstzustände hat, natürlich in unterschiedlichen Ausprägungen. Und das kann auch im fortgeschrittenen Alter natürlich alles passieren. Also das ist nicht nur für jüngere Menschen der Fall.
Das klingt auch sehr nach wirklich Stresssituation im Sinne von, also wir sprechen ja hier in diesem Podcast auch immer wieder viel über die Hormone. Und wir wissen ja, dass wenn die Stresshormone sich einschalten, halt alles andere auch lahmgelegt wird. Das würde auch zu dieser Situation her passen. Und dass man dann erstmal schauen muss, du sagst, du siehst das dann und erfragst das, was diese Person braucht. Und ich finde das ganz schön, dass du auch sagst, Mensch, wenn man so jemanden in seinem Umfeld hat, wenn es die Freundin ist oder die Kollegin ist oder so, dass man da auch ein bisschen schauen kann und unterstützen kann und die Suppe vorbeibringen kann und wahrscheinlich einfach mal zuhört, oder?
Ja, genau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Freundin vielleicht oder der Freund, wer auch immer, Kollegin, nicht anfängt, den Partner plötzlich schlecht zu machen und zu sehr in das, wie soll ich sagen, Mitleidsgesang einstimmt. Das hilft nämlich nicht, sondern einfach erstmal da ist und zuhört, die Schulter hinhält, Taschentücher hinhält und zuhört und erstmal überhaupt keine Ratschläge gibt, sondern, also für mich sind die wichtigen Sätze immer, ich bin für dich da, was brauchst du, das immer wieder neu abfragen und zu gucken, es gibt ja zwei Strategien, also das eine ist, sich abzulenken und rauszugehen und weg von dem Schmerz und das andere ist, sich erstmal ausheulen. Ich finde beides sinnvoll und die Freundin kann da so ein bisschen vielleicht ab und zu mal ziehen und mal sagen, du, jetzt gehen wir mal ins Kino. So, oder wir gehen jetzt heute Abend mal essen. Und das ist, also Freunde und das Umfeld haben eine super wichtige Funktion, wobei es eben dann schon im nächsten Schritt darum geht, zu gucken, dass man erzählt sich ja immer die gleiche Geschichte, ne? Er hat mich verlassen und der Böse und was er mir alles angetan hat, dass das dann irgendwann auch die Freundin mal sagt, okay, das habe ich jetzt verstanden. Also ganz viel Mitgefühl zeigen und dann irgendwann auch vielleicht mal vorsichtig sagt, du könntest auch mal darüber nachdenken, wie das zwischen euch gelaufen ist. Also das ist ja jetzt keine Therapeutin, kein Coach, aber so ein bisschen dieses immer die gleiche Geschichte ein bisschen stoppen und dann sagen auch, musst jetzt mal vielleicht eine andere Richtung einschlagen.
Also sagst du, das ist durchaus wichtig, auch wenn die Trennung vom Partner ausgeht, zu reflektieren, wie die Beziehung eigentlich war, was die Partnerschaft ausgemacht hat? Oder ist es, vielleicht könnte ich mir vorstellen, die meisten Menschen dazu tendieren und zu sagen, okay, das war jetzt so irgendwie Haken dran, ich gucke, dass ich weitermache. Also wie wichtig ist dieses Zurückschauen?
Ich finde das sehr wichtig. Also ich glaube, ganz zu Anfang, wir haben ja jetzt von diesen ersten Phasen nach der Trennung gesprochen, da ist das nicht möglich. Da ist man emotional nicht reguliert. Das ist erstmal das Ziel Nummer eins, sich wieder irgendwo in die Balance zu bringen, zumindest so, dass man wieder einigermaßen bei sich ist, vielleicht auch wieder arbeiten kann, wieder rausgeht und dann wirklich sich die richtigen Fragen zu stellen. Also viele machen dann den Fehler, die geben sich entweder selbst total die Schuld für das sagen, ich habe versagt und ich habe alles falsch gemacht und wenn ich nur das und das gemacht hätte, oder sie geben eben dem Partner die Schuld und sagen, er hat alles falsch gemacht. Und das sind eben Wege, die sind sehr Täter-Opfer orientiert und die führen beide nicht dazu, dass man wieder in seine Kraft kommt, weil das fühlt sich ja auch oft hilflos und insofern so eine Reflexion, und da helfe ich auch im Coaching und auch in meinem Buch, da habe ich ganz viele Fragen, die man sich stellen kann, was denn da gelaufen ist, weil man möchte ja auch nicht, dass einem das nochmal passiert. Und es ist jetzt eine super Gelegenheit, sich kennenzulernen. Man kommt da auch mit Seiten in Kontakt, die man vielleicht nicht so gerne an sich sehen möchte. So, wie habe ich eigentlich meinen Partner die ganze Zeit manipuliert? Wie habe ich die Beziehung kontrolliert? So Sachen, wo man sagt, oh, stimmt, so habe ich das gemacht. Ich habe dem eigentlich gar keine Gelegenheit gegeben, mal sich mehr in die Kindererziehung einzubringen, weil ich das alles immer gemacht habe. Also wir Frauen neigen ja oft dazu, alles zu übernehmen. Wir übernehmen die Kontrolle und dann auch nochmal zu gucken, aber wieso habe ich das gemacht? Ja, es hat mir viel Sicherheit gegeben. Und dann kann man eben, und dafür ist es toll, wenn man dann einen Coach hat oder eine Therapeutin, wirklich nochmal zu gucken, und woher kommt das? Meistens kennen wir das. Wir haben das irgendwann gelernt. Das sind alte Rollen, Muster, die wir mit uns mitschleppen. Und wenn ich mich jetzt trenne oder getrennt worden bin, dann habe ich wirklich die Chance zu gucken, wie bin ich in Beziehung? Was ist gut an mir? Was kann so bleiben? Und was kann ich auch ändern? Wo kann ich mich nochmal neu entwickeln? Welche neuen Fähigkeiten und Fertigkeiten brauche ich, um glücklich zu sein in der Beziehung? Und dann muss ich die andere Person auch nicht mehr so schlecht machen. So, dann kann ich mir den Heiligenschein mal abnehmen und zu sagen, okay, das ist meine Verantwortung für meinen Teil, den ich in der Beziehung vermasselt habe, sage ich jetzt mal liebevoll, weil wir sind ja alle nur Menschen und haben Fehler. Und das ist sein Teil. Und dafür bin ich nicht verantwortlich. Aber an dem, was ich gemacht habe, kann ich arbeiten. Und ich sage immer, das können völlig neue Beziehungsqualitäten entstehen, weil ich einfach gemerkt habe, das brauche ich nicht mehr. Das mache ich jetzt nicht mehr.
Also liegen da richtige Schätze in so einem Prozess, die man für sich entdecken darf. Das finde ich sehr spannend, finde ich sehr schön, wie du das sagst. Und die Schuldfrage ist also überhaupt gar nicht wichtig, also von dieser Schuldfrage wegzukommen und zu sagen, Schuld hilft ja nicht, und einfach realistisch zurückzuschauen, sowas, wie war denn unsere Beziehung? Und wahrscheinlich auch ja nicht nur, weil wir haben ja auch der Episode hier den Titel gegeben, wie Loslassen gut gelingen kann. Es geht ja um gute Trennung, sondern auch wohlwollend zurückzublicken, was wahrscheinlich gar nicht immer so einfach ist in so einer Situation, aber sehr, sehr wichtig, wie du immer sagst.
Ja, also wir sehen ja oft nur das Negative nachher noch. Also je nachdem, wie die Beziehung geendet hat. Also wenn mein Partner gegangen ist und er hat vielleicht schon jemand Neues oder hat sich getrennt und ich habe nicht damit gerechnet, dann gibt es erstmal so einen Impuls, eigene Ego wieder so aufzupushen, weil Trennungen sind immer eine Beleidigung für den Selbstwert. Und um das nicht fühlen zu müssen, wollen wir uns rächen. Und wir wollen den anderen vielleicht auch Schaden zufügen. Und da muss man erstmal drüber hinwegkommen, so dass man, ich glaube, dass man eine Zeit lang tatsächlich in diesem auch Schuld, ich sag mal, mit viel Selbstmitgefühl das betrauern muss auch und auch wütend sein darf, was einem angetan wurde. Also wenn der andere mich angelogen hat. Es muss ja nicht immer der große Betrug sein, aber mich angelogen hat, im Nachhinein rauskommt, dass er sich dies und jenes gewünscht hätte, nie was gesagt hat oder mich sogar schlecht behandelt hat, mich nicht respektiert. Also wir reden ja immer mehr über diese toxischen Beziehungen, und das ist auch Realität. Also der eine macht den anderen klein, damit er selber groß ist. Und da eine Zeit lang sich Mitgefühl zu schenken. Und das beschreibe ich auch so ein Stück weit im Buch, wie das geht, dass man sich selbst im Grunde beruhigt und auch ein bisschen dabei bleiben darf, dass man erstmal eine ganz schön arme Sau ist.
Und also sich selbst in den Arm nehmen.
Ja, genau. Und dann aber da nicht stecken bleiben, weil dann bleibt man in dieser Opferrolle, und aus dieser Opferrolle heraus entsteht keine Kreativität für irgendetwas Neues oder ein nach vorne kommen. Da brauche ich dann wieder diese Selbstreflexion und diesen Abstand zu dem, dass eben der andere alles falsch gemacht hat, sondern zu gucken, wie war unsere Dynamik, wie war unser Paartanz, ne? Das kann man ja mit so einer Choreografie vergleichen. Und welche Rolle habe ich eigentlich immer gehabt, die ich gar nicht haben wollte? Wo kann ich mich noch, von was kann ich mich lösen und befreien und was kann ich noch lernen an Skills? Zum Beispiel viele Frauen mögen keine Konflikte, die setzen keine Grenzen, die haben gelernt, den Mund zu halten. Das ist ja immer noch so teilweise. Mhm. Und da sind Männer, haben andere Themen. Aber da wirklich zu schauen, wo sind meine Möglichkeiten, an mir zu arbeiten, dass ich nachher da gut bei rausgehen kann und dem anderen, und da kommen wir wieder zum Anfang deiner Frage, das Gute wertschätzen. weil das gibt eine Menge schöne, gute Sachen, natürlich, wenn man Kinder hat, aber auch gemeinsame Erlebnisse, Stunden, Gefühle, Urlaube, Momente, die man zusammen verbracht hat. Und wenn man das sieht, also beides sieht, also das Schöne, das Gute wertschätzen, aber auch sieht, okay, das hat zwischen uns nicht funktioniert. Das sollte nicht sein. Dann kann ich auch besser loslassen und abschließen.
Dorothea, ich habe eine Frage, die den Hörerinnen vielleicht ungewöhnlich vorkommt, weil ich glaube, dass sie sich sehr, sehr selten gestellt wird. Was ist für dich, die du dich schon länger mit dem Thema beschäftigst, das Ziel einer guten Trennung? Also wann ist eine gute Trennung für dich? Und macht man sich darüber Gedanken vorher?
Was meinst du mit den, wer macht sich Gedanken über, oder ob man sich, kannst du nochmal erklären, was du damit meinst?
Ja, so was ist das Ziel von einer, also du arbeitest ja mit den Menschen, um ihnen diesen Trennungsprozess zu erleichtern. Mhm. Und am Ende steht ja irgendetwas, was dann erreicht sein soll. Und wenn ich jetzt zwei Menschen sehe, die lange Zeit zusammen verbracht haben und wo jetzt meistens ja einer beschlossen hat, das funktioniert nicht mehr mit uns, und dann geht's in diesen Trennungsprozess. Was ist für dich, was steht für dich am Ende optimalerweise? Also so, was ist das Ziel?
Ja, also optimalerweise ist es so, also ich finde immer, Freundschaft muss nicht das Ziel sein einer guten Trennung. Ich spreche da eher von einem freundschaftlichen Umgang, vor allen Dingen, wenn es Kinder gibt. Also bei Kindern, auch wenn wir jetzt von älteren Menschen sprechen, die sich trennen, auch erwachsene Kinder leiden unter der Trennung ihrer Eltern. Also, dass die Kinder auf gar keinen Fall Schaden nehmen, sondern das Ziel einer guten Trennung mit Eltern ist, dass die Kinder beide Eltern lieben dürfen und dass man gemeinsam so eine neue Form der Familie gründet. Da kommen ja dann neue Partner meistens noch dazu. Dass es da also keine, dass die Kinder nicht zum Spielball der verletzten Emotionen ihrer Eltern werden, weil das passiert auch im fortgeschrittenen Alter. Und eine gute Trennung ist auch, wenn ich zurückblicke und es so sehe, wie es war. Also die Beziehung so anschauen kann, vielleicht mehr so kontemplativ mit allem Guten und Schlechten, aber vielleicht doch eher das Gute im Vordergrund steht und Stichwort Dankbarkeit, also dankbar bin für das, was ich in der Beziehung erfahren durfte, was ich lernen durfte, wie ich mich weiterentwickeln durfte und aufhöre, darüber nachzudenken, wer wem was wann angetan hat, sondern wirklich das Kapitel, diese Phase, die man ja, das muss man ja durchlaufen, aber ich kann das dann zuschlagen und wirklich zurückschauen, dass diese Person einen guten Platz im Herzen hat, auch wenn sie mir vielleicht wehgetan hat und mit dieser Erfahrung dann eventuell in eine neue Beziehung geht oder erstmal alleine bleibt oder was auch immer dann tut. Aber so, dass kein Groll, sondern ein, gesagt, dieses Gefühl der Dankbarkeit im Vordergrund steht für das, was man gemeinsam erlebt hat.
Und das war ja wahrscheinlich eine ganze Menge, weil das ja, wir sprechen ja über Beziehungen, die meistens sehr, sehr lange waren, also wirklich über Lebenspartner, egal ob jetzt verheiratet oder nicht. Das gefällt mir sehr gut, sich wirklich darauf dann zu besinnen und ohne Groll, wie du gesagt hast. Also so, vielleicht kann man sagen, so seinen Frieden machen damit.
Das klingt gut. Das klingt total gut, weil die Gefahr ist, wenn man die Wunden nicht heilt. Also ich sag mal, eine Trennung ist immer mit Verletzungen und Kränkungen verbunden. Und es ist eben, sie sind auch eine Riesenchance, sich weiterzuentwickeln. Und wenn ich mich nicht bewusst verabschiede, also diese Phasen durchmache, die es braucht, mit allen Emotionen, die dazugehört, wenn ich das so wegwische, wie du, glaube ich, Anfang gesagt hast, so naja, Haken dran, dann besteht eben die Gefahr A, dass ich die gleichen Fehler wieder mache oder ich suche mir vielleicht jemand wieder, der gar nicht so richtig zu mir passt oder mir nicht gut tut. Oder ich stürze mich in so Beziehungen, die nicht richtig sind für mich. Oder ich fange wie wild an zu daten oder ich bleibe alleine und ich lasse mich gar nicht auf eine Beziehung mehr ein, weil ich habe das Gefühl, mein gebrochenes Herz ist immer noch nicht wieder intakt. Also es macht sehr viel Sinn, es steht sehr viel auf dem Spiel bei einer Trennung und man kann da viel gut machen und auch viel falsch machen.
Wie viel, weil das, wenn du vom gebrochenen Herzen sprichst, so wie viel Zeit kann man sich geben, darf man sich geben, wie viel Zeit ist normal, bis das gebrochene Herz dann wirklich wieder, also bis man was dafür tut, dass das gebrochene Herz heilt und dann auch irgendwann sagt, ja, jetzt ist es auch mal wirklich gut. Mir geht's gut. Ich kann jetzt wohlwollend zurückblicken und freue mich auf all das, was noch kommt.
Ja, das ist sehr, sehr individuell. Also ich würde da jetzt keine Zahl nennen wollen, die für jeden Menschen gilt. Das ist ja eine Trennung, ist auch ein Trauerprozess. Und genau wie auch wenn ein Mensch verstorben ist, der eine kommt schneller drüber hinweg. Das heißt nicht, dass er nicht mehr trauert, aber kann vielleicht mit mehr Liebe zurückschauen als mit Trauer. Und so ist es auch mit den Trennungen. Also das war auch mein Anliegen mit diesem Buch, möchte, dass die Menschen möglichst schnell wieder nach vorne kommen. Und das heißt nicht, dass man nicht noch traurig ist oder noch wütend ist auf den anderen, sondern sein Leben wieder lebt in seinem vollen Potenzial mit all den Möglichkeiten und wieder glücklich wird. Und ich sag mal so ganz pauschal von 6 Monaten bis an, früher gab es ja dieses Trauerjahr, das macht schon sehr viel Sinn. Aber wenn ich merke, dass ich zum Beispiel nach einem Jahr, anderthalb Jahren immer noch mit diesen gleichen Gedanken beschäftigt bin oder ich merke, dass ich nicht so richtig im Leben stehe wieder. Es gibt ja diese verlängerte Trauer, die passieren kann, dann sollte ich mir tatsächlich vielleicht noch mal Hilfe holen. Es ist nie zu spät für eine gute Trennung, diese Trennung noch mal aufzuarbeiten.
Das habe ich gerade gedacht, als du das so gesagt hast, dass das ist ja egal, zu welchem Zeitpunkt, oder was heißt egal ist, man kann sich zu jedem Zeitpunkt Hilfe holen, ne? Und selbst wenn jetzt schon ein Jahr vergangen ist, bitte nicht denken so, oh Gott, was soll ich denn jetzt noch da? Eigentlich kommen die Leute ja wahrscheinlich direkt, nachdem es passiert ist. Ja. Sondern das geht immer. Dorothea, bist du eine Freundin von Ritualen?
Ja.
Und wenn ja, was für Rituale empfiehlst du? Was gibt es so zum Thema Trennungen, was gut tut?
Also es gibt ja in unserer Gesellschaft Rituale zur Verlobung und zur Hochzeit. Es gibt aber kein Ritual für Trennung und Scheidung. Also mit der Unterzeichnung der Scheidungspapiere kommt dieser emotionale Teil ja gar nicht vor oder wird nicht gewürdigt. Und insofern empfehle ich meinen KlientInnen zu einem Abschiedsritual. Das muss man nicht mit dem Partner machen, das kann man alleine machen, aber ich empfehle das auch mit einer Freundin zu machen, wo man sich nochmal ganz bewusst verabschiedet. Da haben auch negative Gefühle nochmal Platz. Da kann man zum Beispiel alles, die ganzen Frustrationen, die Enttäuschung auch nochmal so auf Zettel schreiben und die dann entweder als Schiffchen in einem Fluss fahren lassen oder aufsteigen lassen in den Himmel. Man kann auch etwas verbrennen, was dann nachher, dann bleibt die Asche zurück und dann entsteht etwas Neues. Also diese Symbolkraft der Rituale nutzen, um klarzumachen, es handelt sich hier um eine Transformation. Also es ist etwas gegangen, es ist etwas zu Ende und jetzt gibt es etwas Neues, einen neuen Abschnitt. Und da profitieren, egal, Kinder allen Alters und auch Freunde. Also es gibt so ganz reflektierte, fortgeschrittene, weiß nicht, wie ich es nennen soll, Menschen, die machen das tatsächlich im Freundeskreis mit der Familie und mit dem Ex-Partner. Und da kann man dann zum Beispiel aus den Ringen etwas machen. Man kann die Ringe so etwas schmelzen lassen und die den Kindern dann geben. Und Kinder, man kann den Kindern dann auch nochmal sagen, wir sind jetzt zwar nicht mehr eure zusammen als Paar, aber wir sind immer eure Eltern. Also egal, wie alt wir jetzt sind und mit wem wir uns jetzt neu zusammentun. Also dieses bewusste Verabschieden und nochmal das Würdigen auch der gemeinsamen Zeit. Also ich finde, oft bei Trennung fehlt ein würdevoller, respektvoller Abschluss. Und da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Jeder kann das so machen. Ich mache so ein paar Vorschläge, schreibe auch in dem Buch, das sollte drin sein. Also man sollte sich verabschieden, man sollte sagen, sich von den Dingen auch verabschieden, die nicht gut waren. Und auch natürlich im Vordergrund das, was schön war in der Beziehung, dass man das behalten darf. Und dann nochmal tatsächlich den Satz, ich lasse dich jetzt los. Der gehört dazu bei mir.
Das wäre jetzt schon ein schöner Abschluss und das war jetzt eigentlich auch mein Plan, damit aufzuhören. Aber ich muss eine Frage noch stellen, Dorothea, weil du eben von Familie und Freunden gesprochen hast. Das ist ja, weiß ich auch aus dem Bekanntenkreis, gar nicht so einfach, weil ja Familie und Freunde doch zusammengewachsen sind. Und gerade der Freundeskreis ist ja oftmals in einer langjährigen Beziehung ein gemeinsamer Freundeskreis. Hast du da noch einen Tipp, so abschließend, wie man damit umgeht, dass eben jetzt auf einmal nicht mehr nur noch eine der beiden Menschen in diesem Freundeskreis, wo ja früher beide herzlich willkommen waren, sich dahin traut und der oder die andere sagt, oh, da sehe ich aber meinen Ex-Mann oder meine Ex-Frau wieder, das ist alles doof, aber es tut ja trotzdem weh. Ne? Also muss ich mich auch von Freunden trennen, wenn ich mich von meinem Partner trenne?
Nein, also idealerweise nicht. Also das Beste wäre es, wenn das Paar, das sich trennende Paar, den Freunden signalisiert, wir trennen uns, wir haben gerade eine schwere Zeit, aber ihr müsst euch nicht entscheiden für einen von uns. Ob jetzt beide unbedingt gleich zur Party eingeladen werden müssen, vielleicht gibt es da auch, sagt schon jemand Neues, das muss, da muss man so ein bisschen sensibel und empathisch sein, finde ich, im Freundeskreis, aber idealerweise sollte das Signal sein an die Freunde, hey, ihr seid uns wichtig und wir sind nicht mehr zusammen und ihr müsst euch aber, wie gesagt, ihr müsst nicht entweder der eine oder das Team sie oder das Team er, sondern wir sind beide nach wie vor sehr daran interessiert, mit euch die Freundschaft aufrechtzuerhalten. Und Freunde sollten sich auch nicht einmischen in die Trennung. Also sie sollten da sein, zuhören, wie wir anfangs gesagt haben, sind natürlich eine wichtige Stütze. Aber ich kriege oft mit, dass Freunde dann auch den Partner, Ex-Partner dann schlecht machen und sagen, ah, der hat sowieso nicht zu dir gepasst und zwar eh ein schlechter Mensch. Und das ist nicht hilfreich. Sondern also Freunde sollten wirklich gucken, natürlich hat man immer so einen Lieblingsmenschen, also entweder sie oder er, das ist ja auch normal, und sich auch zum Ausheulen zur Verfügung stellen, aber keine Partei ergreifen. Das Gleiche gilt natürlich auch für, es gibt Großeltern, sind vielleicht dann in dem Alter irgendwann nicht mehr da, aber es ist dieses ganze Umfeld sollte nicht eingeteilt werden in entweder ich halte zu ihr oder ich halte zu ihm. Und da kommt es natürlich drauf an, wie das Paar die Trennung oder die Einzelnen die Trennung aufarbeiten. Je besser, desto besser auch der Umgang mit dem Freundeskreis.
Kommunikation, oder? Es ist alles Kommunikation. Es ist immer offene Kommunikation und dann auch irgendwann auch den Freunden und der Familie gegenüber.
Ja.
Ja, auch ein schöner Abschluss. Und du hast, um nochmal kurz auf das Buch zurückzukommen, du hast da wirklich ein ganz tolles Buch geschrieben, die 7 Phasen des Loslassens, wie sie aus Trennungen gestärkt hervorgehen. Und da beschreibst du diese 7 Phasen und du hast, was ich ganz toll finde, du hast wirklich Paare in bestimmten Situationen erschaffen, an deren Geschichten du erzählst, was in diesen Phasen so vor sich geht und wie man eben dann auch damit umgehen kann. Also es ist sehr, sehr anschaulich, es ist eher, man kann sich da gut hineinlesen, hineinfühlen und wird sicherlich, wenn man in einer Trennungssituation steckt oder sie vielleicht im Kopf hat schon, sicherlich sich an der einen oder anderen Stelle wiederfinden.
Ach, wie schön. Vielen Dank, das freut mich sehr.
Ja, große Empfehlung. Liebe Dorothea, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für dieses echt spannende, aufschlussreiche Gespräch. Möchte dir ja eigentlich wünschen, dass nicht so viele Menschen, die sich trennen, in deiner Praxis sitzen. Aber wenn man sich trennt, und wir haben ja gesagt, trennen ist okay, weil es gibt dann eben auch noch andere Lebensmodelle oder andere Partner. Und ja, die zweite Lebenshälfte, die wir so vor uns haben, die ist lang, die ist sehr lang und die da dürfen wir uns auch wirklich das Leben so formen und gestalten, wie wir das möchten. Und wenn es dann sein soll, vielleicht auch mit einem anderen oder auch ohne Partner.
Genau, da gibt es ja viele Optionen. Und ich sage immer, keine Angst vor Trennung, also Beziehung mal versuchen, vielleicht noch zu retten. Aber wenn es zu Ende ist, dann ist es zu Ende und dann ist es auch in Ordnung und dann darf das auch sein.
Vielen Dank und vielen Dank euch fürs Zuhören und ich sage einfach mal bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss.
Der für Sie Podcast Crazy Sexy Wechseljahre ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klamt. Weitere Informationen rund um das Thema Wechseljahre gibt es auf fürsie.de.